Selbstverständlich kann man diese Struktur nicht mit Parteien vergleichen, die bestimmte wirtschaftliche und politische Programme vertreten. Aus diesen religiösen Clique haben sich nach der Machtergreifung der Mullahs regelrechte Banden entwickelt, die mit allen Mitteln um Geld und Macht kämpfen. Das zweite Fragezeichen hinter dem Begriff der Fraktion setzt das politische System der Islamischen Republik selbst. Um diese zu verdeutlichen, zeige ich Ihnen hier zwei Grafiken. Die erste sehen wir leider, ist das sehr, kann man nicht so genau erkennen, aber versuche ich zu erklären. Es handelt sich hier um ein Schaubild aus einem Buch des Iran-Experten und Politikberaters Volker Perthes aus dem Jahr 2008. Ich möchte es als den Traum der Europäer bezeichnen. Wir sehen ganz oben den geistigen Führer, zwar auf Lebenszeit, aber doch immerhin gewählt. Auch darunter gibt es zwar eine Vorauswahl unter den Kandidaten, aber das Volk wählt auf vielen Ebenen lokale Räte, den Präsidenten und das Parlament. Man kann vor diesem Bild an ein autoritäres System denken, das diktatorische und demokratische Elemente enthält, so wie das in Deutschland und Europa in der Regel dargestellt. Wenn man es so sieht, warum sollte es nicht möglich sein, dass ein reformistisches gewähltes Parlament und ein reformistischer Präsident eine Machtverschiebung anleiten, die langsam die Gegenmacht des Führers der Hardlinie untergräbt? Sehen wir jetzt das nächste Bild. Genau. Hier handelt es sich um eine Selbstdarstellung von einer regimenahen Webseite. So definieren die Anhänger der Islamischen Republik ihr politisches System. Ich würde es als den Albtraum der Iraner bezeichnen. Wir sehen auf dem ersten Schaubild von Volker Perthes, sind einige Elemente der Verfassung anscheinend vergessen worden. Gott ernannte den Propheten. In dessen Nachfolge stehen die Imame und erst von ihrer Macht leitet sich die Autorität des religiösen Führers ab. Laut Artikel 5 der Verfassung der Islamischen Republik, Zitat, es steht während der Abwesenheit des verborgenen 12. Imams die Führungsbefugnis in den Angelegenheiten der islamischen Gemeinschaft dem zur Führung befähigten Rechtsgelehrten zu. Zitat Ende. Nicht einmal der religiöse Führer ist also genau genommen politisches Subjekt. Er vermittelt laut der Ideologie der Islamischen Republik nur den Willen Gottes auf Erde. Dieser Wille soll mit dem Willen des Volkes vermittelt werden. Aber das Volk ist selbst ein Objekt Gottes, von ihm ernannt. So ist es nur logisch, dass das passive Wahlrecht nur Iraner besitzen, die sich zum Islam und zur Islamischen Republik bekennen. Das schließt nicht religiöse von vornherein aus, während die religiösen Minderheiten unter Sonderstatus stehen, wie in einem Apartheidsystem. Hier stellt sich die Frage, wer die Macht haben soll, an Gottes Willen Reformen vorzunehmen, ohne das gesamte System der Islamischen Republik in Frage zu stellen. Und das bedeutet, dass auch für Gläubige und Anhänger des Regimes und sogar für höchste religiöse Würdenträger des Systems rote Linie gelten, deren Missachtung, Ausschluss, Verbannung und Gefängnis zur Folge haben. Sie wissen sicherlich, dass die Regimekandidaten von 2009, Karubi und Mousavi, immer noch unter Hausarrest stehen. Ich möchte hier noch zwei dramatische Beispiele nennen. Im letzten Sommer erschütterte ein Tondokument die Islamische Republik. Der Sohn des 2009 verstorbenen Ayatollah Montazeri veröffentlichte die Aufzeichnung einer Auseinandersetzung von Montazeri von 1988 mit dem Vertreter des sogenannten Todeskomitees. Diese Komitees ließen nach dem Waffenstillstand mit dem Irak tausende politische Gefangene hinrichten. Montazeri bezeichnete diese Tat als das größte Verbrechen in der Geschichte der Islamischen Republik, für das die Geschichte die Täter verurteilen werde. Obwohl er als Nachfolger Khomeinis vorgesehen war, wurde er sofort abgesetzt und später unter Hausarrest gestellt. Sein Sohn wurde für die Veröffentlichung des Tonbandes zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Noch härter traf es Ayatollah Brugerdi, der 11 Jahre lang Haft und Folter über sich ergehen lassen musste, weil er als orthodox konservative Geistlicher die weltliche Herrschaft des Islam ablehnt. Es gibt also in der Islamischen Republik weder politische Fraktionen im Sinne säkularer politischer Konkurrenz, noch gibt es eine Reform an den göttlichen Prinzipien des Systems. Der einzige Bezugspunkt, den die westliche Rede von Reformen und Fraktionen im Iran in der Wirklichkeit hat, ist etwas anderes. Man konnte es als Kampf zweier Linien mit dem Ziel der Erhaltung des Systems der Islamischen Republik nennen. Dieses System hat seine eigene politische Ökonomie. Auf der einen Seite steht die uneingeschränkte Bereicherung der verschiedenen Klicke der religiösen Herrschaftselite. Auf der anderen Seite stellt sich permanent die Frage nach der politischen Legitimität dieser Elite. Als oberster Repräsentant der sogenannten harten Linie wird allgemein der religiöse Führer Ali Khamenei anerkannt. Mit seiner überraschenden Wahl zum obersten religiösen Führer 1989 wurde er zum konsequentesten Vertreter der gewalttätigen politischen Prinzipien der Islamischen Republik. Unterdrückung jeglicher Widerstands von politischen Gegnern, Frauen, religiösen Minderheiten und Nationalitäten. Anti-Amerikanismus, antisemitischer Antisionismus und islamische Expansionspolitik, Stärkung der Repressions- und Terrormilizen Basiji und Revolutiongarden. Khameneis politischer Favorit als Präsident war Mahmoud Ahmadinejad, der diese Prinzipien mit aller Gewalt und großem Spektakel durchsetzte. Außerdem steht Ahmadinejad vor die Niederschlagung des Aufstandes im Iran von 2009. Trotzdem kam es zum Konflikt zwischen Khamenei und Ahmadinejad, nicht so sehr um ideologische Differenzen, sondern um Machtfrage. Hier zeigt sich der strukturelle Widerspruch des Systems, das bereits in seinem Namen Islamische Republik steckt. Islamisch steht für die Herrschaft Gottes und seines Stellvertreters, des religiösen Führers. Die Republik steht ganz allgemein für die Legitimation durch Wahlen für ein Element der Souveränität des Volkes, wie auch immer dies aussieht. Obwohl oder gerade weil er die demokratische Massenbewegung im Iran im Auftrag Khamenei's niedergeschlagen hat, sah sich Ahmadinejad als Präsident zu autonomen Entscheidungen berechtigt. Das wurde von Khamenei als Repräsentant der göttlichen Herrschaft klar zurückgewiesen. Khamenei's wichtigster Gegenspieler im System war der vor kurzem verstorbene Ali Akbar Rafsanjani als Repräsentant der sogenannten Pragmatiker. Rafsanjani war die Nummer zwei hinter Ayatollah Khomeini bis zu dessen Tod. Von 1989 bis 1997 war er Präsident der Islamischen Republik. Rafsanjani wollte die Anbindung des Iran an die Wirtschaft fordern. 2009 unterstützte er den Präsidentschaftskandidaten Mousavi, 2013 Rouhani. Die Logik der von ihm repräsentierten Linie zum Erhalt der Islamischen Republik lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Rafsanjani und seine Leute vertreten die Position, dass Repression und Krieg alleine das iranische Regime nicht erhalten können. Deshalb die Versuche, die Wirtschaft nach dem Krieg mit dem Irak zu öffnen, um den Wiederaufbau des Landes zu stärken. In der Außenpolitik geht es darum, Konflikte nicht um ihre Selbstwillen anzugehen. Gleichzeitig wissen sogenannte Pragmatiker und Reformisten sehr genau, dass ihr politisches Überleben ohne die terroristischen Prinzipien der Islamischen Republik und die despotische Herrschaft des religiösen Führers unmöglich ist und dass falsche Hoffnungen der iranischen Bevölkerung auf Liberalisierung die Stabilität des Regimes gefährden. Rafsanjani war hier sehr konsequent. In seiner Amtszeit als Präsident fällt die schlimmste Terrorwelle gegen Oppositionelle und Intellektuelle im In- und Ausland. In fast alle europäischen Hauptstädte, Bonn, Berlin, Wien, Rom, Paris, Istanbul und in vielen anderen Ländern ließ das iranische Regime Exil-Iraner ermorden. 1994 verübte die Hezbollah in Argentinien der schlimmste antisemitische Anschlag nach 1945 mit über 80 Toten. Rafsanjani wurde von der argentinischen Justiz als Drahtzieher gesucht. Wie groß der Streit der zwei Linien auch sein möge, er geht niemals um den Inhalt der Grundprinzipien der Islamischen Republik, sondern um ihre richtige Umsetzung. An dem Ereignis, das sowohl im Iran als auch im Westen als eine entscheidende Station in der Auseinandersetzung zwischen beiden Seiten gesehen wird, kann man die unterschiedliche Positionierung sehr gut beobachten, dem Atomdeal vom Sommer 2015. Dieser Deal war überhaupt nur möglich geworden, weil der Druck auf das Regime vor allem durch westliche Sanktionen im Energiesektor bis 2012 enorm gestiegen war. Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Verhandlungen oder der Deal am Ende ohne die Zustimmung des religiösen Führers Khamenei zustande gekommen wäre. Sowohl die iranische als auch die westliche Seite hatten ein Interesse daran, die sogenannten moderaten Vertreter der Islamischen Republik ins Rampenlicht zu stellen. Einerseits den lächelnden iranischen Verhandlungsführer Javad Zarif, andererseits Ahmadinejad-Präsident-Nachfolger Hassan Rouhani. Heute ist bekannt, dass entscheidende Iran-Verhandlungen noch unter Ahmadinejad geführt wurden. Man wollte aber im Westen Rouhani als reformistische Lichtgestalt präsentieren, wie zuvor Khatami und Rafsanjani. Von einer Mäßigung des Regimes unter Rouhani ist jedoch nicht zu sehen. Im Gegenteil, im Iran liegt die Zahl der Hinrichtungen unter ihm weit über der zu Ahmadinejad-Amtszeit. Davon, dass das iranische Regime ein Interesse daran habe, dass das Morden in Syrien ein Ende findet, wie Außenminister Steinmeier nach einem Besuch in Teheran behauptete, kann keine Rede sein. Nach dem Atomdeal reiste die sanktionierte Revolutiongardenführer Qasem Soleimani nach Russland und war vor einem Eingreifen der russischen Luftwaffe an der Seite seiner Schiitenmilizen vor das vom Sturz bedrohte Assad-Regime. Darauf folgte die brutale Eskalation des Krieges durch die iranisch-russische Achse in Syrien, zuletzt in Aleppo. Für die Linie der sogenannten Moderaten stand in den Atomverhandlungen viel auf dem Spiel. Auch wenn sie nicht die Reformen umsetzen, die der West von ihnen erhofft, wollen sie doch selbstverständlich ihre Position gegenüber der Hardlinie stärken und durch den Deal Prestige gewinnen. Das kann nur gelingen, wenn auf aufgehobene Sanktionen ein spürbarer Wirtschaftsaufschwung folgt. Dies ist aber momentan noch nicht der Fall. Dass Khamenei und seine Leute den Atomdeal nicht abgelehnt haben, habe ich bereits erwähnt. Sie distanzierten sich aber immer wieder von der Verhandlungstaktik von Zarif und Rouhani, um ihre Gesicht zu wahren. Vor dem Hintergrund dieses Doppelspiels kann man erahnen, was für einen Verlust der Tod Rafsanjanis für das Regime bedeutet. Noch dazu zu einer Zeit, wo der zukünftige politische Kurs der USA gegenüber dem Iran ungewiss ist. Der ehemalige Khomeini-Vertraute Rafsanjani ist als Repräsentant der zweiten Säule des Regimes kaum zu ersetzen. Denn das ist das Paradox totalitärer Gesellschaften. Sie gehen für die Prinzipien ihres Machterhaltes brutal über die Individuen hinweg, sind aber gerade auf die alten Kameraden, also bestimmte Personen, angewiesen, um eine Aufweichung der totalitären Prinzipien zu verhindern. Rafsanjani war ein Garant des Systemerhalts, nicht des Wechsels. Vor diesem Hintergrund hat der Westen zwei Optionen. Entweder weiterhin das seit Jahrzehnten andauernde Reformspiel weiterzuführen und damit das terroristische iranische Regime am Leben zu erhalten, oder ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich an der Seite der iranischen Regime-Change-Opposition zu stellen. Halten Sie sich bitte vor Augen, was passiert wäre, wenn die Islamische Republik 2009 ihr Ende gefunden hätte. Es hätte keinen Bürgerkrieg in Syrien geben müssen, da Putin ohne die Truppen des iranischen Regimes Assad nicht hatte halten können. Hunderte Tausende Syrer wären noch am Leben, Millionen Menschen hätten nicht fliehen müssen. Das Ende der Islamischen Republik wäre der Tod der Idee des islamischen Staates, die nicht 2014 in Raqqa, sondern 1970 von Khomeini entwickelt wurde. Iran wurde als Störfaktor im israelischen-palästinensischen Konflikt weggefallen und konnte im besten Fall sogar eine positive Rolle bei der Entspannung der Situation zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn spielen. Ich gehe davon aus, dass man so etwas den Nicht-Islamisten im Mittleren Osten nicht erklären muss. Und auch die Europäer und die Amerikaner wissen aus fast 40-jähriger Erfahrung, steht das iranische Regime unter Druck, kann es in die Defensive gezwungen werden. Vertraut man auf den Dialog, geht es in die Offensive. Wir sind hier in Berlin, wo mutige Richter und Staatsanwälte im Mykonos-Prozess gegen den Druck der Politik 1997 die ganze iranische Führung für die Morde an vier Exil-Iraner verurteilt haben. Als sich daraufhin die Botschafter der Europäischen Union aus Teheran zurückzogen, ließ man dort den sogenannten Reformer Khatami an die Macht. Je mehr sich der Westen wieder annäherte, desto stärker wurden die Hardlinien. Sanktionen brachten das Regime zu ernsthaften Verhandlungen über das Atomprogramm. Der schlechte Deal ermutigte die Mullahs dagegen, den Krieg in Syrien zu eskalieren. Meine Damen und Herren, jeder vernünftige Mensch ist für friedliche Reformen. Leider kennt das iranische Regime jedoch keine Win-Win-Situation, sondern nur Null-Summen-Spiele. Sowohl im Verhältnis zu seinen Untertanen als auch zu Rest der Welt. Was die iranische Opposition in der Vergangenheit gehemmt hat, waren vor allem der von anti-imperialistischen Gruppen und die Regime-Lobby verbreitete Anti-Amerikanismus und Antisionismus. Doch diese ideologischen Waffen sind stumpfer geworden. Im Mittleren Osten kennt man mittlerweile den Preis für 38 Jahre Islamische Republik. Im Westen wäre schon viel erreicht, wenn man sich nach dem Hauptgrund der Flüchtlingskrise fragen würde, die Europa erschüttert und wenn man daran ganz im eigenen Interesse den Preis des Appeasements messen würde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich hier bei meinen zwei wichtigen Freunden, Dr. Kazem Mousavi und Hassan Adai, für ihre Anregungen. Dankeschön.